Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. In dieser Episode spannen wir euch auf die Trommel, nicht auf die Folter. Los geht's!
Ihr hört Schlagabtausch,
der Podcast
für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zur 89. Episode des Schlagabtauschs mit meiner Wenigkeit Timo Ickenroth. Und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer mit einem Kaffee und heute nicht so gut frisiert. Also frisiert schon, aber nicht rasiert. Der Bart ist auch irgendwie wieder weniger geworden, muss ich sagen. Aber ich rede schon wieder zu viel. Ich sage mal, hi Dirk.
Schönen guten Morgen, Timo. Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr merkt schon, wir nehmen wieder morgens auf. Für mich wieder zu einer relativ unchristlichen Zeit. Ne, jetzt geht's eigentlich. Wir haben jetzt gerade schon 20 vor 10. Und denkt ihr alle, der Brand, der ist nur am Pennen irgendwie. Nee, also ja, stimmt. Nicht rasiert. Die Frisur sitzt auch noch nicht. Aber das macht nichts. Ich habe gedacht irgendwie, das ist ja das Geile. Bei dir sitzt irgendwie immer die Frisur. Das ist echt, ich finde, da hast du echt 1-0 für dich, wenn ich ehrlich bin.
Das ist auch pures Können.
Ja, das ist sehr geil. Sehr geil. Ja.
Mit dem Kletteisen sitze ich morgens da und lege sie einzeln
an. Ja. Liebe Zuhörer, ich kann nur sagen, wir haben heute eine spannende Folge, weil wir haben heute jemanden im Interview, den kennen. Also das habe ich so gar nicht gekannt und da freue ich mich nämlich gleich drauf. Und Timo, wie ist unser heutiger Rundown? Die Trenner, die ihr heute hört, also die Soundbeispiele, sind von Anselm Wild und von dem Holger Sachs selber eingespielt.
Wie ihr schon mitbekommen habt, wir quatschen mal wieder über dieses und jenes. Und im Interview haben wir heute einen Trommelbauer. Und zwar nicht irgendeinen Trommelbauer, sondern einen Trommelbauer, der Trommeln baut, die seilgespannt sind. Und das ist der Holger Sachs aus Fulda. Der Dirk hat im Gearcheck das NBO Onboard. Uns erreichten mal wieder netterweise Hörerfeedbacks von euch. Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. An dieser Stelle machen wir gerne nochmal auf unseren Ticker aufmerksam. Ihr habt ja schon mitbekommen, wenn ihr Abonnentin oder Abonnent seid, dass jetzt jede Woche was von uns kommt. Ihr könnt ja auch nicht genug von uns kriegen, also wir auch von uns nicht natürlich. Deswegen kommt er jetzt immer im Wechsel mit dem eigentlichen Hauptpodcast, unser Ticker, raus, wo wir euch mit Informationen rund um die Schlagzeuger- und Percussion-Szene ausstatten. Und das war jetzt aktuell die zweite Ausgabe vom Mai. Es wird demnächst wieder die dritte auch noch vom Mai folgen. Und so machen wir das dann immer weiter, immer im Wechsel mit unserem Hauptpodcast. Wenn ihr noch nicht uns abonniert habt, dann tut dies doch noch bitte. Also man kann uns ja auf Spotify abonnieren, auf Apple Music oder auf unserem neu gestalteten YouTube-Kanal. Dort findet ihr nämlich auch zu den Ticker ein Video immer, also ein komplettes Ticker-Video, wo wir eben nicht nur quatschen, sondern wo ihr uns auch in Aktion seht. Und der Dirk hat für den letzten Ticker, den ich zwar eingesprochen habe, aber der Dirk hat ein Schlagzeug dort auch gespielt. Das kann man so ein bisschen im Hintergrund hören. Und da folgt demnächst auch noch das richtige Testvideo natürlich. Aber guckt euch auf jeden Fall auch auf dem YouTube-Kanal das Video zum Ticker an. Das wäre doch super. Und wie gesagt, abonniert uns natürlich.
Ganz wichtig auch, wenn ihr vielleicht Timo, mir geht vielleicht auch etwas durch die Lappen, wenn ihr bestimmte wichtige Veranstaltungshinweise habt oder auch neue Bücher, die ihr entdeckt habt, die Timo und ich gar nicht kennen, oder auch vielleicht eine interessante Sache, die auf YouTube gelaufen ist, die wirklich erwähnenswert ist. Sowas hat nicht immer, aber häufig Platz im Ticker. Und versorgt uns gerne mit Infos. Wir freuen uns drüber, mit News halt, die wir natürlich an die Trommlergemeinde auch weitergeben können.
Ich Ich erinnere auch noch mal kurz an unser zweites Schlagabtausch-Drumcamp, das vom 12. bis 13. Oktober 2024 an meiner Musikschule in Hörgrenzhausen bei Koblenz stattfinden wird. Wir haben noch wenige Plätze frei dafür. Also wer sich noch berufen fühlt, mit Dirk und mit mir ordentlich 2 Tage lang einen rumzutrommeln und in einer schönen Atmosphäre mit netten Trommlerkolleginnen und Kollegen die Zeit zu verbringen, der ist jetzt dazu eingeladen. Wenn ihr Interesse habt, teilzunehmen, schreibt uns bitte eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Wir würden uns sehr freuen, euch beim zweiten Schlagabtausch-Drumcamp begrüßen zu dürfen. In unserem heutigen Gespräch haben wir Holger Sachs von sticksout.de, Trommelbauer aus Fulda. Holger begann seine berufliche Laufbahn als Schreiner und entdeckte durch seine Liebe zur Musik und zur Trommelei seine wahre Leidenschaft, das Bauen von Trommeln. Diese Leidenschaft führte ihn dazu, sein handwerkliches Geschick und seine kreative Visionen zu vereinen, um hochwertige Trommeln zu kreieren. Das Besondere: Holger Sachs hat sich auf die Herstellung traditioneller, seilgespannter Trommeln spezialisiert. Heute wird Holger uns unter anderem Einblick in die Tradition geben, über seine Vorgehensweise beim Bauen und die Herausforderungen eines Trommelbauers sprechen und uns so einiges mehr erzählen. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit einem echten Handwerksmeister, Holger Sachs.
Timo, weißt du was? Ich freue mich riesig auf das Interview, weil meine allererste Trommel, auch wenn der Holger hinterher nochmal erklärt, Landsknecht-Trommel, das ist heute ein bisschen was anderes, meine allererste Trommel, die mein Vater mir geschenkt hat und er sie selber aufbereitet hat, war eine seilgespannte Trommel. Habe ich jetzt nochmal von ihm. Wir haben uns nochmal darüber unterhalten. Ich habe das gesagt, man kann sich gar nicht daran erinnern. Deine erste Trommel war wirklich auch nicht so eine große und in Holgers Maßstäben, der wirklich ein Meister ist, wird das wahrscheinlich kein Meisterstück gewesen sein. Aber das war das erste und auch, muss ich sagen, leider das letzte Mal, dass ich eine seilgespannte Trommel gehabt habe, als kleiner, junger Bub. Da gibt es sogar Fotos noch von. Und von daher freue ich mich riesig, dass du quasi den Holger als Interviewpartner für uns akquiriert hast. Ich bin sehr gespannt und jetzt hört am besten in das Interview herein.
Herzlich willkommen, Holger, zu unserem Schlagabtausch-Podcast-Interview. Du bist ja heute unser Stargast und wir freuen uns sehr, dass du da bist, weil du ja ein besonderer Trommelbauer ist. Und ich kann ganz kurz noch erzählen, dass wir ausnahmsweise mal abends aufnehmen.
Yeah, super, Holger, endlich, ich bin ausgeschlafen.
Denn normalerweise sind wir zu Dirks unchristlichen Zeiten hier am Start, aber, Und da können wir direkt noch was eingehen, was in den letzten Podcast-Folgen auch ein bisschen thematisiert worden ist, der Holger hat tatsächlich einen normalen Job. Und dem muss er natürlich tagsüber nachgehen und deswegen mussten wir auf den Abend gehen und uns wurde jetzt die letzte Zeit etwas an den Kopf geworfen, dass wir ja nur mit den Oberprofis hier zugange wären. Das können wir mit dem heutigen Tag definitiv widerlegen. Und bevor wir darauf kommen, Holger, was du so alles machst, klär uns doch erstmal auf, weil ich glaube, viele von unseren Hörern und Hörern wissen gar nicht genau, was du da eigentlich tust, denn du baust ja seilgespannte Trommeln. Klär uns doch mal auf, was ist eine seilgespannte Trommel? Und vielleicht hast du so ein bisschen auch geschichtliche Hintergründe, die würde mich natürlich brennend interessieren als Geschichtsnerd. Also klär uns auf über seilgespannte Trommeln. Das Mikrofon ist deins.
So, Holger, erstmal ich möchte wenigstens auch nochmal Hallo sagen. Klasse, Holger, dass du da bist. Und ich bin voll gespannt, was über deinen Exkurs jetzt. Ich freue mich total, weil ich bin seilgespannte Trommel. Ich habe von nichts eine Ahnung und freue mich da richtig, dass du uns jetzt quasi etwas darüber erzählst. Also, toll, dass du da bist, Holger, und dir die Zeit nimmst.
Ja, erstmal vielen Dank, Timo und Dirk, dass ich da sein darf. Seilgespannte Trommeln, ja, wie der Name sagt, eben Trommeln, die statt mit Schrauben mit Seilen gespannt sind. Das ist so die Basics dabei. Das sind eigentlich die Trommeln, wie sie ursprünglich mal gebaut wurden. Anno Duback, zu Landknechtszeiten und dann eben auch weiter, bis irgendwann es günstiger war, das Ganze mit Schrauben zu bauen. Grundsätzlich sind das, falls sich jemand das nicht vorstellen kann, denkt mal an euren Christbaum, wenn da irgendwo so eine Weihnachtstrommel drin hängt, die mit so einem Zickzackmuster in Rot-Weiß meistens versehen ist.
Ja.
So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist so die Optik von einer seilgespannten Trommel. Ansonsten mal bei Google gucken, nicht bei Google, Entschuldigung, bei YouTube gucken. Dort gibt es direkte Videos, zum Beispiel von den Schweizern. Das Basler Trommeln basiert auf diesen Trommeln oder auch die Amis. Da sind dann viele Militärbands, Old Guard, die Hellcats und so weiter, die mit diesen Trommeln spielen. Das geht so ein bisschen sehr in die Marsch- und Rudimental-Richtung, ist also was ganz Eigenes, hat ja mit dem normalen Schlagzeugspielen insofern zu tun, dass das auch da eigentlich die Basics des Schlagzeugspielens sind. Da kommt es eigentlich her.
Hast du mal so ungefähr eine Jahreszahl, wann dieser Wechsel war von den seilgespannten Trommeln zu den Schraubentrommeln? Gibt es da irgendwie so ein grobes Datum?
Ich wüsste jetzt keins genau, aber in den preußischen Regimentern wurden dann irgendwann diese Blechtrommeln, diese flachen Trommeln eingeführt und die sind mit Schrauben gespannt. Du brauchst, um die Seile vernünftig spannen zu können, einfach eine gewisse Tiefe, weil die über sogenannte Lederstufen, das sind so, ja, so Lederkeile, vernähte Ringe im Prinzip, werden die Seile dann gespannt. Und dafür brauchst du einfach eine gewisse Tiefe. Und wenn du eben nur 5 oder 6 Zoll Tiefe hast, dann funktioniert das einfach nicht. Also ich würde so sagen, keine Ahnung, 1860, 70, so Thema der Dresdner Trommeln. Aber ob das stimmt, lasse ich mich gerne auch von den Zuhörern informieren, weil ich weiß es nicht.
Ja. Jo, also wenn ihr was wisst, schreibt uns darüber. Wenn ihr ein genaues Datum habt, aber ich würde dann schon gerne sowas wissen wie der 17. Februar irgendwas zum Beispiel. Am besten noch mit Uhrzeit. Das wäre grandios. Ja, erstmal vielen Dank für die geschichtliche Einführung. Ich glaube, du hast jetzt ein paar YouTube-Sachen genannt und Google erwähnt, aber schaut auch einfach auf Holgers Webseite vorbei, sticks-out.de, denn dort könnt ihr euch die Trommel natürlich auch angucken, nämlich der Holger hat jetzt schon einige Trommeln gebaut und dann kommen wir jetzt, bevor wir mal vielleicht jetzt mal darauf eingehen, noch in die Tiefe gehen über diese eingespannten Trommeln. Ich habe eben schon erwähnt, du hast einen Dayjob, du hast also einen normalen Job, du bist gelernter Schreiner und ich gehe mal davon aus, du arbeitest auch in diesem Beruf.
Nein.
Nein, nicht mehr. Okay, dann kannst du auch sagen, dann kannst du es ja, wenn du es nicht verheimlichen magst, auch sagen, was du jetzt machst, aber du bist gelernter Schreiner und baust jetzt Trommeln. Also wie bist du dann zum Trommelbau kommen? Ich gehe mal davon aus, und ich weiß es natürlich auch, ich habe ja ein bisschen gestalkt, du bist ja auch Trommler, aber was hat dich dann dazu bewegt zu sagen, ich baue jetzt mal meine eigene Trommel, habe ich voll Bock drauf?
Fangen wir mit dem Daytime-Job an. Ich habe danach noch Industriedesign studiert, bin also von Hause aus Diplom-Designer, mache jetzt aber was ganz anderes. Ich bringe jetzt oder versuche jetzt Leuten beizubringen, wie sie Daten ablegen, aber mehr als Trainer als EDV-Mensch. Und ja, wie kommt man dazu, eine Trommel zu bauen? Wahrscheinlich so wie jeder, der irgendwas hat und damit nicht so ganz zufrieden ist. Man sagt, ich hatte damals einen Tama Swingstar und war mit dem Ding nicht so ganz zufrieden.
Aha.
Das war alt und ich hätte ja gern was anderes. Und habe mir mein erstes Tom selber gebaut. Da habe ich die Kessel allerdings damals noch zugekauft, mir die Teile dann so drehen lassen. Und ja, das klang ganz gut. Ich dachte, das gucken wir mal, ob das auch weiterhin so funktioniert. Damit habe ich dann also mein erstes Schlagzeug gebaut, das ich also heute noch spiele, so nach runden 20 Jahren, über 20 Jahren. Ich finde es immer noch ziemlich klasse. Ja, und dann hatte ich einen Workshop mit einem, ja, in der Szene relativ bekannten, dem Andreas Stolle aus Büdingen. Und kurz vorher ein Video gesehen über genau diese Trommeln. Und dann sagte er, ja, so eine Trommel habe ich dabei. Und dann habe ich die das erste Mal in den Händen gehabt und dann hat die Nadel halt einfach gesessen. Da war es rum.
Ja.
Und dann habe ich mir eine aus der Schweiz kommen lassen, mit der ich nicht ganz zufrieden war. Dann habe ich mir halt auch wieder einen Kessel gekauft und mir eine Trommel gebaut, die ein paar Leuten gezeigt. Und daraus kam dann, kannst du das auch für Bassdrums machen? Ich probiere es einfach mal. Und irgendwann kam dann halt auch die Anfrage, sowas auch professionell einfach einem Verein anzubieten. Und ich hatte damals das Glück, an relativ leichte Kessel ranzukommen. Und ich habe halt dann die erste Trommel gebaut. Die ist nach Nordhessen gegangen. Und ja, das Ding hat dann so im Endeffekt noch keine 5 Kilo gehabt. Und dann hat das Ganze halt so seine Kreise gezogen.
Ja.
So komme ich zum Trommeln bauen.
Lass uns mal so ein paar Sachen mehr in die Tiefe gehen, mehr aufklären. Das heißt, du hast deine erste Trommel gebaut, da warst du aber schon gelernter Schreiner. Das heißt, du konntest mit dem Material Holz gut umgehen quasi.
Richtig, genau. Hoffe ich zumindest.
Also du warst auf jeden Fall, wie alt warst du ungefähr? Ich meine, wenn man dein Foto sieht, dann könnte man dich ja auf Mitte 20 schätzen. Aber du hast gesagt, vor 20 Jahren. Also, wie alt warst du damals ungefähr? Also
damals dürfte ich so gewesen sein, keine Ahnung, Mitte 20. Also es war im Studium, das müsste also, ich war noch keine 30.
Ja.
Vielleicht so mein erster Schlag.
Und du hast eben einen Namen erwähnt und von einer Szene gesprochen. Vielleicht magst du uns mal kurz sagen, welche Szene meintest du genau damit?
Also diese ganze Marschgeschichte, gerade hier in Hessen, da gibt es so ein paar Namen, die man einfach in diesem Bereich kennt. Und da geht es wirklich jetzt um Marschtrommeln, um das Marschieren, um Trommeln in dieser Technik. Rudimental Drumming mit allem, was dazu gehört. Da gibt es eben eine Drumband in Büdingen, die da auch relativ bekannt ist, mehrfacher deutscher Meister, unter anderem auch ein Verein, dem ich auch Mitglied bin. Und die Jungs da unten haben einen musikalischen Leiter oder hatten ihn. Mittlerweile ist dort in die zweite Reihe zurückgetreten, macht dort aber immer noch solche Geschichten. Und da geht es halt wirklich um dieses ganze Rudimental Drumming, um Paradiddles, um Flams, um Rolls, um diesen ganzen Bereich, den man an dieser Stelle so aus den Übungen kennt. Und dann eben auch so Sachen wie Crazy Army spielen oder eben auch andere Geschichten. Also das ist eine andere Technik als das, was die meisten Schlagzeuger kennen. Und es ist auch sehr speziell gegenüber dem, was die meisten Marschtrommler spielen. Die gehen dann mehr in diese moderne amerikanische Ecke. Das ist wirklich eher das traditionelle amerikanische Trommeln.
Was ihr dort betreibt, meinst du jetzt?
Was wir dort betreiben oder was man mit diesen Trommeln eigentlich, man kann damit natürlich alles spielen. Mhm. Grundsätzlich ist es wie überall, du kannst mit allem alles machen. Das ist halt die Frage, für was ist ursprünglich mal konzipiert worden und wo entwickelt sich das Ganze hin?
Also sehr oldschool die Szene quasi, back to the roots, so wie es quasi im Mittelalter oder 17. bis 18. Jahrhundert dort damals getrommelt wurde. So kann man sich das ungefähr jetzt vielleicht mal vorstellen. Ne?
Richtig.
Und du hast von einer Trommel gesprochen, die sehr leicht war, die du gebaut hast, nämlich 5 Kilo. 5 Kilo ist natürlich auch schon jetzt kein Leichtgewicht erstmal, aber wie schwer sind denn normalerweise solche Trommeln, damit wir so eine Relation dazu bekommen?
Also die Trommel, die ich ursprünglich mal in der Kur hatte, um sie dann eben mal wieder aufzufischen, das Zelt und so weiter vom Verein, die liegen dann so um die 12 Kilo.
Oh, okay. 12 Kilo ist schon.
Also ich habe hier gerade stehen eine Bassdrum im Kaliber 28 mal 28 Zoll. Die wiegt knapp 7 Kilo. Die kann man genauso gut, wenn man denn Arme hat, die lang genug sind, sich auch umhängen. Die Ösen dafür wäre da.
Wahnsinn, ja.
Und wenn man sich eben vorstellt, was würde eine Bassdrum am Schlagzeug in 28 mal 28 wiegen, mit dem ganzen Metall, was dran ist. Und dieses Gewicht spare ich halt. Dazu noch leichte Kissen. Dann kommt man halt eben auf Gewichte, die dann einfach auch Spaß machen, die zu tragen. Und vor allen Dingen der Sound ist halt einfach ein anderer als der eines normalen Trommelkessels, wie wir die alle als Schlagzeuger oder auch als normale Snare-Drummer kennen. Dort habe ich überall die Metallteile dran, die ja wieder Energie aus dem Kessel abziehen, weil die müssen ja auch in Schwingung versetzt werden. Ich habe kein Metall dran. Oder, ja gut, kein Metall ist jetzt übertrieben. Ich habe die Ösen dran und gegebenenfalls doch die Mechanik, die Snare-Mechanik. Alles andere ist free-floating. Mehr geht nicht.
Ja.
Und wie groß ist normalerweise so eine Snare-Drum oder eine Marschtrommel? Wir haben jetzt von großen Trommeln gesprochen. Wie groß sind die normalerweise? Wir haben ja eben schon gehört von dir, die können normalerweise, heutzutage sind die deutlich weniger tief, weil sie jetzt eben nicht durch Seile gespannt werden müssen. Das heißt, welche Tiefe muss man mindestens haben und was ist so regulär dann Standard?
Also ich habe eine gebaut in 14 mal 10. Das geht.
Ja.
Das ist so ein bisschen schon die Grenze. Meine Trommel, die ich normalerweise baue, sind so 16 mal 16. Also auch deutlich im Durchmesser größer. Und die Bassdrums, die ich baue für den Marschbereich, die sind im Regelfall so 24, 26, auch mal eine 28 und dann eben 14, 16.
Ja.
Je nachdem, was du haben willst. Kann ich dir theoretisch gleich ansbauen.
Meines Wissens sind dann 16 mal 16 Größen auch keine Seltenheit gewesen früher. Das ist jetzt nichts Besonderes, sondern es ist quasi normal gewesen, richtig?
Das ist der Standard, so 40 Zentimeter, das haben die Schweizer auch, 40, 41, ja. 42 Zentimeter Durchmesser. Das ist dort der Standard. Die gehen halt mit metrischen Fellen um und ich habe das Ganze, weil die Fellauswahl etwas größer ist, auf die Zollfelle umgebaut, umgemünzt und kriege dadurch natürlich auch die Möglichkeit, alle Fälle, die verfügbar sind, oder fast alle, die kommen.
Ja, super, super spannend. Dirk, willst du mal was einwerfen, bevor ich hier meinen Fragenkatalog weiter runterrattere?
Ja, das heißt, du hast eben von den Kesseln gesprochen. Das heißt, die Kessel machst du nicht selber, sondern du kaufst die schon. Eins.
Ah, okay. Mittlerweile baue ich die Kessel selber.
Komplett, ja.
Ich hatte die ursprünglich bekommen von einem Hersteller aus den Niederlanden, der hat leider Corona nicht ganz überlebt.
Okay.
Und von dem konnte ich dann diese Technik letzten Endes auch abkaufen.
Okay, ja.
Für mich den Vorteil hat, ich kann an dieser Stelle eben, wenn der Wunsch da ist, nach einem, wie gesagt, ach, ich habe für einen Kunden eine 3224 gebaut.
Wow, okay.
Wenn er die haben will. Also ich habe nur den Kessel gebaut, den Rest hat er gemacht. Wenn er das haben möchte, dann
mache ich das. Die typische Marsh-Bass-Drum, also.
Das ist, ja, er wollte
nein,
für den Konzertantenbereich.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Da, im Klassikbereich.
Aber grundsätzlich, dann, ja. 32 Zoll gibt es auch als Marsh-Drum. Gerade so.
Die ist ja größer als ich. Die ist ja größer. Ich meine auch nicht schwer, ne? Sagt Timo immer. Ich bin ja so klein.
Na, so fies sag, war ich noch nicht zu dir, Dirk. Das habe ich nicht gesagt.
Ja, bevor der,
ich spiele immer nur auf dein Alter an.
Ja. Holger, das heißt, was ist denn das meistverwendete Holz dafür? Also man kennt im Schlagzeug ja Maple, also Ahorn. Ist das ähnlich oder welche Hölzer verwendest du? Und wo?
Darf ich ganz kurz noch eine Frage vorab stellen, Dirk?
Ja.
Weil jetzt wegen der Logik einfach. Danach hätte ich die Frage natürlich auch, interessiert mich auch brennt. Aber du hast eben den Holländer oder Niederländer, muss man offiziell natürlich sagen, erwähnt. Hast du dem die Maschinen abgekauft und verwendest jetzt in deiner Werkstatt? Oder hast du von dem das Know-how übernommen?
Ich habe von ihm eine Maschine übernommen. Mhm. Andere Maschinen hat ein befreundeter Trommelbauer übernommen.
Ja.
Der in den Niederlanden sitzt. Und damit kann ich an dieser Stelle über ihn auch natürlich alles Mögliche anbieten, infoliert und in allen möglichen Bohrungen, wenn das gewünscht wird. In erster Linie habe ich die Technik übernommen.
Okay.
Und um deine Frage zu beantworten, ich verwende für die Trommel, die ich baue, soweit es geht, Birke.
Birke, okay.
Birke, weil Birke an sich ein relativ hartes Holz ist. Und weil es sich schön formen lässt. Ich habe jetzt auch mal mit ein bisschen Buche rumexperimentiert. Das geht auch.
Ja.
Ansonsten ist halt einfach das Problem, ich baue die Kessel etwas anders, als man die sich normal vorstellt, bevor ihr fragt. Nein, ich werde es euch nicht verraten. diese Kessel baue ich letzten Endes relativ frei fliegen und kann damit jeden Durchmesser realisieren, ohne dass ich großartig dafür eine eigentliche Form brauche. Und das heißt, ich arbeite dort mit letzten Endes Halbzeug, sprich mit Sperrholz. Und da muss man halt einfach sehen, was man beibekommt. Wenn mir jetzt jemand sagt, er braucht unbedingt Ahorn, dann würde ich mich halt darum bemühen, das in Ahorn beizubekommen.
Ja.
Aber letzten Endes, meine Erfahrung, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, Timo, die Holzauswahl, das Material an sich macht aus meiner Sicht lange nicht so viel aus wie die Felle, den Sound. Und das, was eben an dem Kessel dranhängt. Damit eigentlich letzten Endes eher Glaubenssache, was ich gerne hätte oder was nicht.
Ja. Weißt du denn, mit was die früher gebaut wurden, die Trommeln? Oder hat man einfach auch nur genommen, was da war?
In erster Linie hat man genommen, was da war, möglichst harte Hölzer. Es gibt die Zifferlin-Trommel in Basel. Das ist so das Älteste, was man da irgendwann gefunden hat von 1400 und tralala. Die ist aus Eiche, soweit ich das weiß. Die haben sie versucht nachzubauen. Das muss dann allerdings auch wieder speziell dünn ausgehobelt werden. Dann musst du das Ganze warm, also heiß machen, dämpfen, musst es dann biegen in der passenden Geschwindigkeit und so weiter. Also sie haben es meines Wissens nach nicht geschafft, die Trommel wirklich 1:1 nachzubauen. Die Jungs damals waren schon gar nicht so schlecht.
Ja.
Die wussten schon, was sie machen.
Es ist ja auch Trommelbaukunst. Das ist ja nicht irgendwie was, was einfach ist, eine Trommel, sowas. Wollen wir ganz klar mal hier hervorheben. Und ich kann auch verstehen, dass du dein Geheimnis nicht preisgibst, auch wenn ich natürlich gerne investigativ nachfragen würde, was man so kennt in der Trommel beim Trommelbauen. Das heißt, es gibt ja Steamband oder es gibt, dass du eben verleimst, mehrere Lagen Holz, also mehrere Schichten, was wir meistens als Plywood kennen. Ne? Oder und so weiter, ist, was weiß ich, Fassbauweise. Aber es ist nichts von dem oder von allem ein bisschen?
Es ist letzten Endes mit den, also das, was du gesagt hast, mit den verschiedenen Schichten aufeinander, das ist ja nichts anderes als Sperrholz.
Ja, okay.
Jetzt kommt wieder der Schreiner durch, der eben sagt, man sperrt damit das Holz ab, die Arbeit des Holzes. Das Holz arbeitet in Querrichtung bei Buche, wenn die richtig feucht ist und dann richtig trocken, bis zu 10%. Und um das zu unterbinden, wird in 90-Grad-Winkel eine zweite Schicht aufgeleimt und noch eine dritte, damit sich das Ganze nicht schief zieht. Also sind immer im Regelfall ungerade Lagen. Ich arbeite mit Sperrholz und biege mir dann meinen Kessel und mache dann auch Verstärkungsringe rein. Also es ist ein Kessel aus 3 mm, also in 3 mm Stärke.
Ja, ich habe schon jetzt wieder was dazu. Ich meine, ich lerne die ganze Zeit jetzt heute dazu. Aber mir ist auch noch nie aufgefallen, dass es immer ungerade Lagen sind. 3 Lagen, 5 Lagen, 7 Lagen. Sehr interessant. Ich habe, ne, 6 Lagen hat man, 8 Lagen, weiß ich nicht. Also 3, 5, 7 ist gängig.
Wenn es geschlossen ist, wenn du einen Ring hast, dann kannst du auch noch eine Lage aufbringen. Wenn du aber eine normale Platte hast, Entschuldigung, wenn du eine normale Platte hast, brauchst du einfach einen Zug und einen Gegenzug, so nennt sie, sind wir wieder in den Fachbegriffen des Schreiners, der an dieser Stelle dann das hergibt, dass du Decklage und die Unterlage, das Blindfurnier, dass die in die gleiche Richtung laufen und das alles, was dazwischen ist, läuft dann erstmal 90 Grad immer versetzt.
Ja. Sag mal, ich habe mal eine Frage nochmal zum Holz, die mir sogar, ich kenne das eigentlich, du redest immer von Sperrholz. Und Sperrholz hat so wie ich das früher gelernt habe, hat Sperrholz eigentlich so eine sehr minderwertige Qualität oder Sperrholz ist eigentlich nichts. Jetzt redest du aber von deinen eigenen Trommeln, dass du sagst, nee, ich verwende oder ich mache da Sperrholz oder, also wie kommt das denn? Also ich habe immer gedacht, Sperrholz wäre eigentlich nichts Vernünftiges. So, wenn mein Vater das früher gesagt hat, Sperrholz, da war das für mich eigentlich, das war eher Abfall, wenn ich ehrlich bin.
Ja, da muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Es ist
das glaube ich, deshalb frage ich ja gerade.
Die Frage, was möchte ich an dieser Stelle haben? Es gibt den Begriff Sperrholz, bezieht sich eigentlich darauf, dass ich eben Furnierschichten aufeinanderleime, um die gegeneinander beim Arbeiten abzusperren.
Ja.
Das ist das eine. Das heißt, ich kann dort auch letzten Endes in der Mitte, wenn ich es nicht sehe, kann ich den Schmüll verwenden. Das ist möglich.
Ja.
Also das geht. Wenn ich da Löcher drin habe und so weiter, das geht alles. Es gibt aber einfach auch, es kommt drauf an, was ich eben einfach haben möchte. Wenn ich ein Pappelsperrholz in der Sortierung B oder BB oder C, also eine schlechte Sortierung nehme, die ich wahrscheinlich in jedem Baumarkt bekomme, dann kriege ich halt einfach auch genau diese Qualität, die du gerade ansprichst. Wenn ich dann aber drauf Wert lege, und das mache ich habe einen Händler, wo ich dachte, ich hätte gerne Sperrholz mit einer vernünftigen Maserung. Ich möchte sehen, dass das Holz auch arbeitet, lebt. Und wenn da eben Verfärbungen drin sind, dann gehören die für mich da rein.
Ja.
Aber es muss halt eine vernünftige Qualität sein. Und ich habe dann eben auch die Möglichkeit, an der Stelle zu sagen, pass auf, das war jetzt mal nix mit dem Holz. Sperrholz an sich ist genau wie Spanplatte, je nachdem, wie ich konstruiere, gut oder schlecht. Wenn ich Sperrholz verwende, ganz normales, und setze das nach außen, stelle es draußen in den Regen, dann wird es mir kaputt gehen.
Ja.
Wenn ich Massivholz nehme und stelle es neben die Heizung, brauche ich mir nicht zu wundern, dass es reißt, weil die Holzfeuchtigkeit mischt. Ich muss es fach- und sachgerecht, das ist wie beim Trommeln auch, ich muss den richtigen Rhythmus, auf Deutsch gesagt, wie das passende Lied finden. Ich muss es unterstützen. Wenn ich eine Polka nehme und setze dann Heavy Metal drauf, kann das gut gehen und das kann eben auch, das macht aber das Lied und den Charakter von dem Lied eigentlich kaputt.
Ja. Ja, interessant. Wie gesagt, das war, das habe ich so nie gesehen. Bei mir hieß es immer so früher oder wie gesagt, Sperrholz ist eigentlich minderwertiges Holz oder ist nicht gut gearbeitet. Wenn man dann so, ich sag mal, an diesen großen Möbelhersteller da aus Schweden denkt, halt irgendwie, da hieß es immer, nee, das ist nichts irgendwie oder wie auch immer. Von daher fand ich jetzt das eine ganz interessante Geschichte. Ja, Wahnsinn.
Holger, hast du dann einen Händler, über den du das beziehst? Hast du ein ganzes Netzwerk dann? Und was ich auch noch gerne wissen möchte, ist, ich weiß, dass du ja sehr regionverbunden bist. Achtest du darauf, dass das Holz auch regional gewachsen ist? Oder guckst du einfach nur, dass die Qualität eben entsprechend stimmt und dann ist es dir quasi egal, woher der Baum gekommen ist?
Also wenn es ginge, würde ich gerne das Holz aus der Region beziehen. Das ist aber technisch nicht möglich. Ich habe also auch mit diversen Förstern gesprochen und gesagt, Leute, wie sieht's aus? Wo ist das nächste Furnierwerk, der sowas macht, der dann daraus auch gegebenenfalls was fertigen könnte? Und dann habe ich gesagt, das geht in irgendwelche Verwertungsauktionen, das sieht kein Mensch mehr. Und je nachdem, wo das Holz jetzt geschlagen wird und wo jetzt eben das Furnierwerk das braucht, und die brauchen jetzt gerade Birke, Buche, Eiche, weiß der Geier, dann kaufen die das eben entsprechend vor Ort ein, transportieren das dahin, wo sie es brauchen und verarbeiten es dort. Leider kann ich an dieser Stelle für das Holz definitiv nicht den regionalen Bezug herstellen.
Ja.
Geht leider nicht. Grundsätzlich habe ich, wenn du jetzt auf das Holz gehst, momentan einen Lieferanten oder zwei, drei Lieferanten, einen Hauptlieferanten und für alles andere natürlich auch, weil ich kann natürlich nicht alles selber machen. Also ich kann keine Seile knüpfen. Ich kann mit Leder zwar umgehen, aber jetzt selber gerben ist halt auch so ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt auch noch nicht so ganz meins. Aber was geht, versuche ich eben einfach regional zu bekommen, einfach mit dem Hintergrund. Du kriegst grundsätzlich alles überall her. Das ist nur die Frage, zu welcher Qualität. Und wenn ich selber das herstelle und das jemandem übergebe, sag, das ist eine Trommel, die habe ich gebaut, dann möchte ich persönlich dahinter stehen können, möchte sagen können, das habe ich gebaut. Ich weiß, wo das Zeug herkommt. Ich weiß, wo möglicherweise, wenn das nicht funktioniert, wen ich dann an dieser Stelle direkt erwischen kann, um zu sagen, pass auf, das hat nicht funktioniert. Das ist auch schon passiert, dass eben irgendwo eine Naht aufgegangen ist. Dann habe ich das Ganze mit dem Sattler entsprechend abgeklärt. Und dann war das innerhalb von einer Fahrt hin und dann da unten 10 Minuten war das Thema erledigt. Das war überhaupt kein Problem. Wenn du das eben mit jemandem hast, der eine große Industrie hat, dann wird es halt schwieriger.
Ja.
Du hast ja auch mit Gewerken zu tun oder mit Handwerkern zu tun, die es ja nicht mehr so häufig gibt. Also du musst ja jemanden haben, der diese Seile knüpft, hast du gesagt. Da wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, wo ich da suchen müsste in meiner Region. Mhm. Und auch Sattler ist auch nicht mehr so ganz häufig geläufig. Also finde ich super spannend, dass da auch Sachen zusammenkommen, die aus dieser Tradition herauskommen, die du benötigst zwingend, um eine traditionelle Trommel zu machen. Das ist ja quasi echt noch wie vor 100, 200 Jahren diesbezüglich.
Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wenn wir jetzt vom Holz ein bisschen weggehen, das heißt, die Seile sind durch Zulieferer, das heißt, die kaufst du rein. Mhm. Und jetzt, ich glaube, was viele interessieren würde, so, ich kenne das bei einer normalen Trommel, ich habe einen Stimmschlüssel und dann stimme ich die Trommel und dann hat sie irgendwann einen Ton. Wie kann ich mir das da vorstellen? Wie kann ich denn, oder kann ich überhaupt, gibt es nur einen Ton oder kann ich richtig wie eine normale Trommel auch die Trommel mal hochklingen lassen, mal tief, oder sagt man, nee, bei so einer Landsknechtstrommel gibt es nur einen Ton, den man da, oder wie kann ich mir das Ganze vorspielen? Auch die Snare-Teppich, vielleicht, was passiert damit? Vielleicht aber auch der Reihe nach erstmal.
Okay. Also erstmal der Begriff Landsknechtstrommel, ich weiß, du hast, wie du ihn gemeint hast. Da habe ich so ein bisschen ein Problem, weil das, was als Landsknechtstrommel momentan läuft, das sind irgendwelche Kunststoffröhren, die sind irgendwie lackiert, da kommen ein paar Schrauben dran, das ist so eher eine Tenortrommel.
Ja,
deswegen habe ich da so ein bisschen innerlich jetzt gerade die Augen gerollt.
Okay. Ja, ist ja gut, kläre uns auf.
Genau, grundsätzlich ist es so, und ich habe diese Seile, ich habe eine sogenannte 12-zügige Trommel, das heißt, ich habe 12 Strupfen, die ich runterziehen kann, die mir dieses Seil spannen. Und durch dieses Verstellen der Strupfen, dieser Lederteile, kann ich die Trommel auf den Raum anpassen, ohne dass ich dabei auch nur einen Stimmschlüssel mehr habe.
Ja.
Ich kann also eine Trommel auf richtig tief und fett bringen oder ich kann sie auch hochziehen, indem ich diese Strupfen entsprechend einstelle.
Ja.
Kann dadurch aber natürlich auch das Fell jederzeit relativ locker entspannen. Also ich weiß, dass die Freunde aus Büdingen, hallo Kai, ich grüße dich mal kurz, dass der gesagt, er dreht die eben auf einen bestimmten Punkt. Also er zieht die Strupfen auf einen bestimmten Punkt an. Er weiß genau, das sind, keine Ahnung, 3 Finger, die er sie rundherum anzieht. Dann hört er sich den Sound im Raum an und sagt, klingt noch nicht ganz so, wie ich das möchte, ein bisschen weicher, ein bisschen heftiger. Dann zieht er noch 2, 3 Strupfen hinterher. Und dann klingt diese Trommel genauso, wie er sie in diesem Raum haben möchte. Das geht deutlich schneller und deutlich einfacher als mit jeder schraubengespannten Trommel. Der Fellwechsel wiederum, der ist ein bisschen komplexer, weil ich muss dazu die komplette Spannung von der Trommel runternehmen. Also das heißt, Das Seil einmal rausnehmen oder zumindest deutlich lockern, die Trommel raus, also das Fell rausnehmen, ein neues Fell reinmachen und dann es ist hilfreich, eine Presse zu haben, um das Ganze dann auch zu stimmen, den Grundsound reinzukriegen. Aber im Grundsound, ich kann dir die Trommel auf jeden Sound bringen, den du haben möchtest. Natürlich nicht auf einen Ton bestimmt, aber so, wenn du sagst, du möchtest eine haben, die richtig knallt, die richtig hart ist, dann kann ich das machen. Ich kann auch sagen, wenn du sagst, ich hätte sie lieber ein bisschen lockerer von vornherein, dann kann ich das auch einstellen. Wenn du sagst, ich möchte eben einfach die komplette Range haben. Ich habe hier gerade eine stehen, da ist ein Dammwildfell, also ein Rehfell drauf, Naturfell. Ja. Und die Trommel ist 16 Zoll im Durchmesser, 19 Zoll in der Tiefe.
Oh, das 19, heißt,
ich hab damit also auch ordentlich Möglichkeiten, natürlich den Zug auf das Fell einfach aufzubringen und sie dadurch entsprechend auch deutlich und massiv nach oben im Klang. Oder eben auch nach unten, wenn ich die Strupfen eben einfach runterziehe. Da würde ich einfach mal kurz auf meine Homepage verweisen, dann kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, wie das aussieht mit diesen Lederteilen. Und da habe ich auch ein Bild drauf, wie ich empfehle, diese Strupfen anzuziehen. Und zwar nicht rundum an einem Punkt anfangen, ich sie dann einmal rundum, sondern immer über Kreuz, wie man das mit einer normalen Trommel auch machen würde.
Ja.
Mit dem Hintergrund, ich hatte die Trommeln mal irgendwann zu Aufnahmen verliehen in einem Studio und die kamen wieder und dann hing das eine Naturfell ziemlich daneben und die haben sich beschwert, dass sie keinen Sound reingekriegt haben, weil das Fell eben einfach über den Trend gezogen.
Ah, okay.
Das kann auch passieren. Das war aber einfach vermutlich Verkettung unglücklicher Umstände. Sowas passiert. Aber das zu reparieren ist dann auch in Anführungsstrichen relativ einfach erledigt.
Mir ploppen jetzt 100 Fragen in den Kopf, die ich erstmal sortieren muss. Die erste Frage wäre, du hast jetzt gesagt, es ist relativ schnell zu stimmen. Fellwechsel dauert etwas länger. Wie ist denn die Stimmstabilität von so einer Trommel? Das wäre meine erste Frage. Lass uns meine Fragen erstmal rauskommen, sonst habe ich die gleich wieder vergessen. Die zweite Frage, die habe ich noch gar nicht gestellt. Haben die Trommel in der Regel einen Teppich? Also ist das eine Schnarrentrommel oder sind die komplett immer ohne? Und die dritte Frage, die ist jetzt ein bisschen außer Topic, aber spielst du selbst als Snare Drum an deinem Schlagzeug spielst du eine seilgespannte Trommel? Du kannst jetzt die Reihenfolge, wie du beantwortest, selbst bestimmen.
Gut. Stimmstabilität hängt von den Fellen ab, ganz klar. Ohne Scheiß. Also die Seile halten das ganz locker. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe mir nur so als Beispiel eine von diesen Spannungsuhren gekauft.
Ja.
Eine digitale, mit der ich eben messen kann, wie viel Spannung da drin ist. Die werden auf einer Glasscheibe abgenullt. Und da bin ich bei der, von der ich gerade erzählt habe, die 16 mal 19 bei 6 und 8 von den möglichen 100, also bei 86%, die da drauf sind. Und die hält die Spannung jetzt mindestens ein Vierteljahr in der Spannung.
Wow, okay.
Also,
das heißt, man entspannt die Trommel auch nicht mehr.
Ja,
ich mal doch, kurz rein.
Du ziehst die Strupfen nach dem Spielen, also wenn du fertig bist mit dem Spielen, machst du die Strupfen einfach auf den Nullpunkt.
Ja.
Sodass die einfach raus ist, weil für den Raum oder für je nachdem, was du eben erreichen möchtest, ziehst du die dann wieder an der Stelle an. Das ist ja schnell erledigt. Ich muss ja an der Stelle jetzt nicht loslegen und muss dann 25 Schrauben drehen, sondern ich verschiebe nur ein Stück Leder. Mehr
ja.
ist es nicht.
Ja.
Wie so ein Keil.
Ganz wichtig für unsere Zuschauer, Strupfen ist quasi dieses Lederbändchen, was um die Seile ist, damit du die Seile straff spannst, in Anführungszeichen.
Du ziehst die zusammen, das ist eine Keilwirkung, die bei, also von der Theorie her ist ja auch eine Schraube nichts anderes als irgendwas Verkeiltes.
Ja.
Ich mache dadurch, dass ich diese Strupfen zusammenziehe, also diese Lederteile, bringe ich Spannung auf das Seil und da das Seil einmal rundherum läuft, kriege ich überall diese Spannung mit auf. Das ist die Stimmstabilität. Die dritte Frage, spiele ich selber eine seilgespannte Trommel an meinen? Habe ich gemacht, mache ich manchmal für bestimmte Effekte. Ich persönlich habe das mal irgendwann eine abgespeckte Signature bekommen, für relativ kleines Geld. Und die ist natürlich am Schlagzeug einfach unschlagbar. Für bestimmte Effekte macht es aber durchaus Sinn, eine seilgespannte Trommel dort einzubauen. Ich persönlich mag dann allerdings die seilgespannten Trommeln eher als diese Marschgeschichten für diese Rudimente.
Ja.
Schlagzeug an sich ist es halt einfach nur ein Sound, der ist mal da, dann ist er weg. Da finde ich die seilgespannten Trommeln nicht ganz so optimal.
Ja.
Es ist ein Effektgerät in diesem Moment. Muss man einfach so sehen. Siehe, was weiß ich, Videos von Klaus Hessler oder sowas, der das ja auch einsetzt. Da macht das Spaß. Und die zweite Frage, ganz ehrlich, ich habe sie wieder vergessen in meinem Auto.
Das war die Frage, ob die einen Snare-Drum-Teppich haben oder nicht.
Natürlich, natürlich. Also ich baue sowohl die Bass-Drum, also ich baue momentan drei Arten von Trommeln. Ich baue Bass-Drums in, je nachdem, was der Kunde haben möchte, Größe mehr oder weniger frei wählbar. Ich baue Snare-Drums, diese Marching-Snares, die haben, je nachdem, was man haben möchte, entweder einen die Möglichkeit, drei unterschiedliche Seilpaare oder Seitenpaarungen zu verwenden. Oder die etwas einfachere Version hat zwei. Da bin ich jetzt gerade dabei. Das ist so dieser erste Versuch. Und das dritte sind Schamanentrommeln. Also ein Fell oder ein einfaches Fell, das einfach nur auf einer Seite aufgezogen ist, die dann mit Seilen auf der Rückseite auch gespannt sind. Und da habe ich jetzt hier, gucke ich auch gerade drauf, eine 28 Zoll Schamanentrommel mit einem, das ist ein altes Bassdrum-Fell, was ich dort drauf montiert habe. Habe also diesem Fell ein zweites Leben gegeben, wenn man jetzt in diese Sprache reingehen möchte. Es war halt einfach die Möglichkeit, das Fell brennt und ich muss es halt neu aufziehen. Und das Ding klingt dermaßen satt. Es ist unfassbar, wie diese Trommel singt. Es macht einfach Spaß, dieses Teil einfach mal anzuspielen. Und ob man da jetzt dran glaubt und mit diesem Schamanismus irgendwas anfangen kann oder auch nicht.
Nee, es geht ja. Ja.
Der Sound von diesem Teil ist einfach der komplette Hammer. Das ist eine Gong-Tom sozusagen vom Feinsten. Und dadurch, dass die eben auch nicht irgendwo festgemacht ist, sondern in der Hand gehalten wird, oder in irgendeinem Seilrahmen drin hängen, klingt die halt einfach auch komplett.
Also ich bin schon der Meinung, dass Trommeln heilende Wirkung haben. Also das ist jetzt kein Quatsch, weil ich meine, Trommeln
oder
ist ja
Musik
schon seit...
allgemein, lassen wir mal.
Ich meine wirklich die Trommeln, weil die den Körper in Schwingung versetzen. Mhm. Und jetzt denk mal Dirk, auch an Klangschalentherapie.
Ja, ja.
Und
letzten Endes genau das.
Da wird ja auch der Körper, du stellst ja manchmal in Klangschalen rein, weil die so groß sind, da wird auch der Körper in Schwingung versetzt. Ich kann mir schon vorstellen, das ist natürlich jetzt, sag mal, ist halt nicht meine Krippe oder sowas, aber ich glaube, und das müssten wir Trommlerinnen und Trommler doch alle wissen, es macht einfach ein gutes Gefühl und wir sind einfach besser gelaunt als andere.
Das so ist es so, doch. Ich habe die erste Trommel, die ich in dieser Größe gebaut habe, in den 28, also ich habe das ist die zweite, die ich gebaut habe, die erste, die hatte ich dann bei mir mal kurz in den Status gestellt und an demselben Abend hat mich eine Bekannte, die in Energiearbeit unterwegs ist, angerufen bzw. angeschrieben und gesagt, sie würde sie gerne mal hören. Ja, und zwei Wochen später war diese Trommel dann auch bei ihr und sie hat sie dann eben auch verwendet sie für ihre Energiearbeit.
Super, ja, kann ich mir vorstellen.
Jetzt habe ich noch eine vierte Frage, nämlich eben wieder die meine vierte Frage eingefallen, die ich eben nicht stellen konnte, weil ich sie wieder vergessen hatte. Man kommt ja auch langsam in das Alter. Und zwar, das ist nochmal die Frage nach den Fellen. Womit du am liebsten deine Trommeln bestückst? Du hast eben über das Rehfell gesprochen. Ist das so ein Standard oder nutzt du auch die synthetischen Felle? Was machst du am liebsten drauf?
Oder Kalbsfelle.
Was willst du haben? Kurz und bündig, was möchtest du haben? Also ich habe Ich habe Trommeln mit Kalb, ich habe Trommeln mit Ziege, ich habe Trommeln mit dem Dammwild, je nachdem, was du haben möchtest. Ich habe auch eine Trommel, da habe ich das Glück gehabt, den Hersteller dieser Felle, dieser Textilfelle aus der Schweiz kennenzulernen und habe dort ein Textilfell, was bei den Schweizer auf den normalen Trommeln, bei denen verwendet wird, auf diesen sogenannten Basler-Trommeln. Das ist so ein Zwischending vom Spielgefühl her wie ein Naturfell mit der Haltbarkeit und der Unempfindlichkeit eines Kunststofffells.
Okay.
Ist der komplette Hammer. Unfassbar, spielt sich ganz anders. Grundsätzlich, ein Naturfell spielt sich halt anders als ein Kunststofffell. Aber wenn ich die Wahl habe oder wenn jemand eben sagt, er möchte einen bestimmten Sound, dann werde ich versuchen, den zu erreichen. Ich habe da so ein paar Favoriten, wo ich sage, die machen Sinn. Aber grundsätzlich, wenn einer sagt, ich hätte gern ein, was weiß ich was, Fell, ein Sonor-Fell von Arno Dubak, die ja seit 20 Jahren mir hergestellt werden, würde ich wahrscheinlich versuchen, so eins beizukriegen.
Ja.
Das ist was anderes, aber wenn du das möchtest, mir ist das relativ gleich.
Da haben wir auch schon das nächste Podcast-Thema. Wie unterschiedlich klingen Naturfelle? Wir haben jetzt schon Ziege gehört, Kalbsfell, Dammwild, ja. Die haben ja alle ihre Eigenheiten, nicht nur im Ton, sondern du sagst es ja auch schon in der Bespielbarkeit. Also das finde ich auch schon mal wieder ein spannendes Thema, was man mal aufgreifen sollte. Ich glaube, es wird jetzt hier definitiv auch den Rahmen sprengen. Jetzt haben wir über so viele Facetten gesprochen. Wenn du jetzt einen Auftrag für eine Trommel bekommst, wie viel Arbeitsstunden steckst du jetzt mal nicht, sagen wir mal, in einem besonders... Nicht als jetzt ankommen, sage ich, hätte gerne eine 40x50 Bassdrum oder sowas, sondern in so eine reguläre Marching-Trommel, sagen wir so ein Standardmodell, 16x16. Wie viele Arbeitsstunden musst du da rein investieren, bis du das Ding quasi übergeben kannst?
Hängt ein kleines bisschen davon ab, was du haben möchtest, was an Oberfläche und so weiter drauf soll, aber so zwischen 30 und 40 Stunden die Monate.
Das ist schon.
Allein die Oberflächen, ja, das hat einfach den Hintergrund. Ich bevorzuge für mich persönlich, wenn es geht, die Kessel zu ölen.
Ja.
Den relativ einfachen Grund, wenn ich einen Kessel geölt habe und ich kriege einen Kratzer rein, dann kann ich den nachbeizen und nachölen. Beim Lack ist das ein Riesenproblem.
Ja.
Dann darf ich anfangen, alles runterzuholen. Und es gibt gerade im Marschbereich ist das recht häufig, diese Folien. Die sind natürlich bei Schlagzeugen auch nichts ganz Ungewöhnliches. Erstens, eine Folie nimmt einfach die Schwingung raus.
Ja,
und damit auch Klang.
Ja.
Und es ist einfach, ich versuche ja die Trommel auch, wenn es geht, so leicht wie es geht zu bauen. Dann würde ich von vornherein auf eine Kessel, das habe ich mal ausprobiert und habe das wirklich eins zu eins gegenüber gehalten. Ich bringe ein Viertel mehr Gewicht auf, um eine Oberfläche zu haben, die robuster ist.
Ja.
Wenn das jemand möchte, kann ich das gerne machen. Weil, wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, da habe ich einen Kollegen, der das für mich macht. Aber grundsätzlich, es hängt halt davon ab, aber so zwischen 30 und 40 Stunden, die gehen einfach drauf, weil der Kessel muss gebaut werden, dann muss die Oberfläche vorbereitet werden, egal für was ich nehme, ich kann sie auch lackieren, das ist auch kein Thema, in jeder x-beliebigen Farbe habe ich einen sehr guten Lackierer an der Hand.
Ja.
Weil das mache ich eben auch nicht selber, weil es gibt eben Leute, die können das.
Ja, ja.
Dann muss man an dieser Stelle das auch neidlos anerkennen. Aber es muss ja vorbereitet werden. Wenn du eine Snare hast, dann brauchst du eine Grate. Und du musst dann sehen, wo kommt die Mechanik hin? Wie soll die Mechanik aussehen? Du musst, wie gesagt, die Gratungen anfräsen oder anschleifen. Du musst den Kessel bauen vorneweg. Du musst das Snarebed einbauen. Du musst Spannreifen bohren und so weiter. Das hängt ja alles. Da kommt ja eins zum anderen. Es ist ja nicht damit getan, dass ich nur irgendwie den Kessel baue, sondern da kommt ja einiges zusammen. Und wenn du Naturfell hast, wenn ich Pech habe, muss ich das Naturfell selbst aufziehen.
Ja.
Dann, ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal ein Naturfell aufgezogen?
Ja.
Dann weiß er, wie viel Arbeit das ist.
Ja, ja, unfassbar. Also Moment, ich habe es mal bei einer Jamba versucht. Also bei einer Jamba habe ich das mal versucht.
Du meinst aber mit Aufziehen auf den Spannreifen? Das selbst noch aufziehen den quasi?
Wickel, das nennt sich dort einen Wickelreifen. Das heißt, genau. Das, wo du normalerweise diesen Fellcrimp, also das, was du unter deinem Spannreifen drunter hast,
das machst
ist
du
ja nochmal so ein extra Reifen. Und da musst du das Ding im Prinzip unter sich selber wickeln. Also anders kann man es wirklich nicht erklären, als dass du das wirklich im Prinzip unter sich selber drückst. sodass der Zug, den du auf das Fell bringst, gleichzeitig auch als Spannung wirkt. Und dazu muss das Fell bestimmte Eigenschaften mitbringen. Es muss also, es darf kein uraltes Fell sein, es muss entsprechend weich sein, du musst es nass machen, es muss dann trocknen. Du musst es spannen, es darf nirgends wieder rausrutschen. Das sind viele, viele Facetten dabei, die das Leben da nicht unbedingt einfacher machen.
Nee, ich habe es mal bei einer Jambe versucht, ich habe es dann hinterher gekauft.
Also, aber man muss dazu sagen, dass die Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, als es noch nicht diese ganze Industrie gab, Schlagzeugindustrie, wir reden jetzt auch nur von den 30er, 40er Jahren und sogar ein bisschen später, die haben das teilweise so gemacht. Die haben sich die Felle gekauft, also das Fell.
Pergament.
Das Pergament und haben das dann selbst aufziehen müssen. Also das ist ein Luxus, dass wir das heute einfach, wir gehen einfach in den Laden und kaufen so ein Ding. Ja. Also das kann man sich nicht vorstellen, was früher da los war. Ne? Also es ist schon Respekt vor der handwerklichen Leistung. Also ich habe ja zwei linke Hände.
Ja, die
das wäre nichts für mich.
Hör mal, Holger, ich habe noch eine Frage. Und zwar Snare-Teppich. Timo hat es eben schon gesagt. Ich denke mal, wir haben da keinen normalen Snare-Drum-Teppich drunter unter dieser Trommel, wie man es kennt, sondern es sind vielleicht, wie heißt es, diese Damensaiten oder was verwendet man da? Oder ich kann mir nicht vorstellen, ich bin ja jemand, der 42 Spiralen mag. Ich glaube nicht, dass auf deinen Trommeln ein 42-spiraliger Teppich drauf ist. Erklär das doch mal vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern. Was verwendest du da? Wie viel Spiralen oder warum und aus welchem Material die sind?
Also grundsätzlich habe ich, je nachdem, was eben einfach auch gewünscht wird, kann ich relativ viel machen. Es sind aber keine normalen Snare-Teppiche, sondern ich verwende wirklich einzelne Saiten.
Aha.
Ich verwende zum Teil auch wirklich Darmsaiten, Naturdarm. Ich habe es auch schon probiert mit Kevlar, also mit Tennisseiten mal probiert. Ich habe es mit Stahlseil probiert, ich habe spezielle Trommelseiten, je nachdem, was du möchtest. Da gibt es also auch verschiedene Hersteller, die dann an der Stelle anbieten, was auch immer du haben möchtest oder zumindest in gewissen Rahmen, was du möchtest. Und im Normalfall ist es so rum, dass ich mit drei verschiedenen Seitenpaarungen arbeite. Dann sind das, je nachdem, wie dick diese Seiten sind, wenn ich eine 3 mm Darmseite nehme, dann ist eben einfach nicht genug Platz, dann passen da eben nur zwei Stück rein. Wenn ich einen 0,8er Darm nehme oder eine 0,8er Seite nehme, dann passt da natürlich etwas mehr rein, dann sind es auch mal 8. Ich versuche das schon irgendwie so ein bisschen damit hinzukriegen. Ich kann aber halt dadurch die Unterschiede der Seiten, also für leise Piano und für Forte, so machen zumindest die Schweizer, anbieten. Theoretisch würde es auch einfach eine endlose Seite tun, die ich da, wenn du 42 haben möchtest, würde ich die wahrscheinlich auch irgendwie unterkriegen. Das würde mich allerdings schwer tun, weil das sind einfach ein paar Meter. Aber ich verwende eben wirklich einzelne Seiten, wie bei einer Gitarrenseite im Prinzip. Also ich sag mal ganz plump ein Stahlseil, die ich da unten drunter ziehe. Kann man auf meiner Homepage auch zum Teil sehen.
Ja. Ja, ich ganz wichtig an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Timo setzt ja nachher in den Shownotes deine Webseite und alles und ich stalk dich hier zwischendurch immer. Also das ist schon sehr interessant. Also schaut unbedingt mal beim Holger rein. Finde ich wirklich spannend.
Also mir raucht der Kopf. Das waren so viele Informationen. Also bei dir, Holger, kommen sehr viele tolle Sachen zusammen. Erstens, du bist gelernter Schreiner. Du weißt, was Holz ist und was es tut und wie man damit umgeht. Zweitens, du bist Industriedesigner. Das heißt, du kannst auch genau dir die Pläne schon im Kopf vorab machen, wo was hingehört und wie es aussehen muss und so weiter und so fort. Und du bist natürlich leidenschaftlicher Trommler und Schlagzeuger. Und das macht es echt besonders. Ich meine, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Man merkt ja schon, wenn wir hier so, wir sind ja wirklich voll am Abnörden hier. Das ist der absolute Wahnsinn. Dirk hat es schon richtig gesagt. Natürlich, ich erwähne auch gerne die Webseite direkt hier an der Stelle schon mal. Es ist sticks-out.de. Aber ihr findet natürlich auch den Link dann in den Shownotes dazu. Da mir so der Kopf raucht, kommen wir so langsam gegen Ende. Aber vielleicht verrät uns noch, Holger, was sind denn so deine Zukunftspläne und gibt es konkrete Projekte, auf die du hinarbeitest oder sagst du, es kommt, wie es kommt, und ich nehme gerne alle Aufträge entgegen, ohne da ein bestimmtes Ziel jetzt als so ein, sagen wir mal, ein Businessplan zu verfolgen.
Ich habe ja den großen Vorteil, haben wir am Anfang schon gesagt, dass ich mein Hauptgewerbe habe, sprich, dass ich als Angestellter unterwegs bin und dadurch das Ganze im Nebengewerbe eben bauen darf und kann und mir damit eben auch relativ frei das Ganze einteilen. Natürlich immer in Absprache mit dem Arbeitgeber, aber grundsätzlich habe ich einfach die Möglichkeiten, an der Stelle so zu arbeiten, wie ich möchte. Ja. Ich habe momentan gerade 2 Trommeln in der Mache. Die sind bestellt bei Best Drums. Wenn jemand kommt und möchte eine haben, kann er da jederzeit zu mir kommen oder ich fahre zu ihm. Wir können das Ganze entsprechend einfach durchgehen. Ich kann da machen, was wir wollen. Das Problem in Anführungsstrichen, ich sehe es nicht als ein solches, es ist halt eine Tatsache, die Nische, in der ich mich befinde, mit Marsch, mit Snare Drums und Bass Drums und dazu noch mit Seilgespann, die ist so schmal,
ja,
dass man davon wahrscheinlich oder dass ich davon wahrscheinlich nie leben kann.
Ja.
Das heißt, ich bin froh, dass ich das im Nebengewerbe sehr entspannt mache.
Ja.
Jemanden im Schwarzwald, der baut sowas Ähnliches aus Flugzeugaluminium, diese Trommeln. Und in der Schweiz kriegt man die natürlich auch. Aber im Holz habe ich eben einfach den Vorteil als gelernter Schreiner. Ich weiß, was ich mache. Ich hoffe zumindest. Ich habe die Möglichkeiten. Ich habe da schon ein paar Sachen gemacht. Und es macht halt einfach Spaß. Und das ist das, was, solange ich dann halt Spaß habe, baue ich darin.
Ja.
Und experimentiere da auch.
Mensch, Holger. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich habe so viel gelernt heute wieder. Ich bin schwer beeindruckt von deiner Kunst. Ich hoffe, ich erlebe dich live auch nochmal und darf mich einfach nur für dieses informative Gespräch bedanken. Mega.
Ja, ich schließe mich dem natürlich an und es schreit ja schon nach einer Fortsetzung, wenn wir mal über Fälle sinieren.
Genau, ja.
Ob wir dich dann nochmal kontaktieren dürfen, weil ich glaube, dass es gibt nicht so viele Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, die zwischen Dammwild und Kalbsfell mal unterscheiden. Ne? Also da bin ich definitiv schon lange raus gewesen. Ich würde auch mal so ein Dammfell, auch mal interessant bestimmt zu spielen. Aber super. Lieber Holger, vielen lieben Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Kontakt mit dem Holger aufnehmen möchtet und ihr sagt, mich interessiert das ganze Thema auch. Der Holger bietet auch Service an. Also es ist nicht so, dass ihr nur eine Trommel bei ihm kaufen könnt, sondern checkt auf jeden Fall mal die Homepage aus. Der hilft euch dann auch gegebenenfalls, wie man eben richtig mit Seil eine Trommel spannt. Restaurieren machst du, glaube ich, auch ein bisschen, Holger. Ist das richtig?
Ja.
Ja, ne? Also auf jeden Fall gerne, wenn ihr aus dem Gebiet, du kommst aus Fulda, in dem Gebiet seid, ihr könnt auch natürlich deutschlandweit oder deutschsprachigen Raum natürlich mit Holger Kontakt aufnehmen.
Gerne.
Aber alle Links in den Shownotes. Und ja, Holger, danke, dass du dir heute Abend die Zeit für uns genommen hast. Wir kannten uns vorher nicht. Ich habe dich einfach mal frech angeschrieben, weil ich das Thema sau interessant fand. Ich habe dich durch Zufall entdeckt. Also, aber ein toller Zufall, wie ich sagen muss. Ganz
Klasse.
Toller Typ.
Klasse.
Ich hoffe auch, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Und wir werden dich auf jeden Fall kontaktieren.
Gerade zu dem Thema, ob das jetzt in die Sendung reinkommt, weiß ich nicht, aber gerade zu dem Thema der Fälle wäre es natürlich einfach mal interessant, die Dinger wirklich einfach auch mal zu testen.
Absolut, wollte ich gerade sagen, absolut, vielleicht einfach mal.
Das muss mit Hörtest gemacht werden, ja.
Das muss mit Hörtest gemacht werden und da schweben uns auch schon einige Sachen vor.
Da können wir vielleicht ein bisschen längerfristig das planen, also das wird auf jeden Fall kommen. Also lieber Holger,
cool.
Vielen lieben Dank. Hab noch einen ganz schönen Abend, eine tolle Zeit. Und für Sticks Out wünschen wir dir alles
Gute. Dankeschön, lieber Holger. Tschüss.
Vielen herzlichen Dank.
Ciao, Holger.
Und euch beiden auch noch einen schönen Abend. Und natürlich auch der Zuhörer. Danke.
Danke.
Im Interview sind vielleicht ein paar Fragen offen geblieben, was ein bisschen die Geschichte anbelangt. Und der Holger hat dann nochmal nachgeschaut und mir was per WhatsApp zugeschickt aus der Busecker Schule. Und das möchte ich nun mal hier wiedergeben. Es folgt also ein kleiner Exkurs zur Entwicklung des Trommelbaus und der verwendeten Materialien im Wandel der Zeit. basierend auf dem Buch Busecker Schule. Bis etwa 1700 wurden Trommeln ausschließlich aus Holz gefertigt. Um 1700 wurde die friderizianische Trommel mit einem Messingkessel eingeführt, die noch mit Salbespannung ausgestattet war. Im Jahr 1854 bekamen die Trommeln eine geringere Tiefe und es trat erstmals die Schraubenbespannung in Erscheinung, die die bisher übliche Salbespannung ergänzte. 1879 wurde in Sachsen die flache Militärtrommel eingeführt, welche wir heute als kleine Trommel oder Snare Drum kennen. Also, das ein kleiner Exkurs zur Geschichte. Ich bin da der oberinteressierte Nerd drin. Ganz, ganz großartig. Und ich werde auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und mal rausfinden. Hoffentlich finde ich auch heraus, was eine friderizianische Trommel ist, weil ich habe es das erste Mal gehört und gelesen.
Dieses Wort ausgesprochen.
Und auch ausgesprochen, in der Tat. Nein, ich habe eben schon mal geübt dafür.
Das glaube ich. Ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, der Timo, der macht bestimmt immer vorher Stimmübungen.
Ich kann es auch jetzt mal.
Wie die Sänger, wenn die immer so ein immer in so einen Schlauch reinpusten.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Die haben doch immer so von, was heißt das, Wachslauch oder Wachslauch. Das ist so eine Art Strohhalm, großer Strohhalm. Und dann blubbern die immer in so eine Wasserflasche herein.
Damit ich dachte, die trinken immer.
Nein, ja, das tun sie vielleicht auch. Hinterher oder nachher nach dem Job. Ja, ey, aber. Das war ein interessantes Wort.
Friderizianisch. Wiederholen Sie bitte. Friderizianisch.
Friderizianisch.
Der Herr ist lernfähig. Sehr schön.
Sehr schön. Ey, Alter, was ein Wort. Ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es mit Fremdwörtern hier zu tun. Bam.
Der Dirk hat euch vor kurzem in seinem Ticker ein Unboxing-Auszug präsentiert, wo er die Produkte von NBO sich schon mal grob angeschaut hat. Aber grob reicht uns natürlich nicht. Und der Dirk muss natürlich und wollte natürlich auch damit noch mehr in die Tiefe gehen und stellt euch, so muss es richtig heißen, oder uns, jetzt wollte ich beides, uns, in seinem Gearcheck die Produkte von NBO von dem Schweizer Nathan Bonjour vor.
Ja, ihr Lieben, es ist natürlich klar, das ist ja ein Gadget, was man zum Schlagzeug spielen oder was einem das Leben am Schlagzeug erleichtern soll. Jetzt gibt es in dem Sinne keinen normalen Gearcheck, das heißt, ich kann da nicht draufhauen und das ergibt auch, ich kann schon, aber dafür ist es nicht gedacht. Von daher werde ich jetzt die Produkte von NBO wirklich mal erklären, weil ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr nützliches Gadget und möchte daraufhin auf mein Video hinweisen, was auf unserem Schlagabtausch-Videokanal zu sehen ist, weil da seht ihr nochmal das Produkt wirklich nochmal, wie es denn gedacht ist. Ich versuche es zu beschreiben, weil das ist für mich ein Gadget, was unheimlich interessant ist, gerade wenn man wenig Platz hat und nicht immer ein riesen Percussion-Table mitschleppen möchte. Und der Nathan hat sich etwas überlegt und vielleicht auch vorab schon mal, er wird demnächst auch nochmal im Interview sein bei uns beiden, weil ich finde das so, seine Idee so interessant und wird das auch nochmal selber erklären. Aber ich möchte euch versuchen, jetzt verbal zu erklären, um welche Produkte es sich hier handelt.
Vielleicht kann dir mein Sohn dabei weiterhelfen. Der muss nämlich gerade in der 6. Klasse eine Gegenstandsbeschreibung verfassen. Mark. Wäre doch jetzt dein perfekter Partner dafür. Und er könnte gleichzeitig für die Klassenarbeit üben.
Perfekt. Also los geht's. Ich versuche das dann mal. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr habt eine Snare Drum, einen Beckenständer zum Beispiel oder auch ein kleines Schraubgewinde. Und darauf kann man eine kleine Ablagefläche befestigen. Diese Ablagefläche ist ungefähr so groß wie ein halbes DIN A4 Blatt, kann aber auf dieser Ablagefläche zum Beispiel eine Maus legen, Stifte etc. oder sonst was. Oder auch sogar, was für mich wichtig ist beim Recorden, ein Trackpad. Das passt da genau hin. Nun gibt es aber auch noch verschiedene Accessories, wie ich denn diese Ablagefläche auch ebenfalls noch erweitern kann, aber ohne, dass ich jetzt mehr Platz brauche oder sonst etwas. Denn es gibt sogenannte Steckverbindungen. Steckverbindungen meine ich damit, es gibt zum Beispiel, das nennt sich zum Beispiel, einmal heißt das hier Onboard Standard Extension. Das ist so eine Art Schiebevorrichtung, die ich zum Beispiel an die Seite des Oneboards stecken kann und könnte da jetzt zum Beispiel mein Handy noch drauflegen. Dann gibt es statt der Standard Extension aber auch noch eine Angled Extension. Angled bedeutet einfach, dass es einen anderen Winkel hat. Die könnte ich zum Beispiel in der Front befestigen, auch wiederum reinstecken und könnte dort zum Beispiel, wenn ich das Handy gern gekippt haben möchte, sowas kann ich machen. Dann gibt es ebenfalls nochmal einen Drumstick oder einen Becherhalter. Das heißt, ich kann einen Getränkehalter damit dran machen oder ich kann meine Drumsticks da reinschauen. Und zwar wird das alles so ineinander gesteckt. Ebenfalls unter diese Fläche oder unter dieser Fläche, die ich euch eben beschrieben habe, kann ich so eine Art Netz befestigen und in diesem Netz könnte man zum Beispiel Stimmschlüssel hereinlegen oder ähnliche Dinge oder weiß ich nicht, so Dämpfpads oder was man gerade so an Kleinkram benötigt, dass man nicht auf die Erde schmeißen möchte, sondern dass man es wirklich relativ nah beieinander hat. Für mich der größte Clou ist aber jetzt auch nicht nur für Schlagzeuger, sondern vielleicht auch für Sänger oder alle möglichen Leute, die ein iPhone oder ein Tablet-Halter benötigen. Ich kann auch ebenfalls ein Tablet-iPhone-Halter an diese kleine Auflagefläche ebenfalls mit einem Stecksystem dort befestigen und kann dann entweder das Tablet in Hoch- oder Querformat oder genau das gleiche natürlich mit dem Handy machen. Und das finde ich natürlich eine mega Sache. Du brauchst nicht extra noch einen Tablet-Halter wieder. Finde ich mega. Dann gibt es auch noch sogenannte so Magnetdinger. Das zum Beispiel, weil das Ganze ist ja ein aus Metall. Und ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, noch einen Zettel da liegen oder irgendetwas. Das könnte ich mit so Magnetklemmen auch noch befestigen. Und somit habe ich natürlich riesige Möglichkeiten, ganz, ganz viele Teile, die ich einfach in der Nähe haben möchte, auf kleinsten Raum, wie gesagt, das Ganze ist so groß wie ein halbes DIN A4-Blatt, auf kleinsten Raum praktisch verstecken. Verstecken passt das eigentlich, ist eigentlich ein ganz richtiges Wort. Also ich habe alles immer in Griffnähe, brauche aber kein riesen Percussion-Table mitschlüren und habe alles relativ eng bei mir. Und das finde ich einfach eine Wahnsinnsidee, die dahinter steckt. Vielleicht einfach mal für euch noch zur Info, zum Beispiel, wer das Ding endorsed ist, Klaus Hessler kennen wir alle, die Annika Nilles auch, die einfach auch sagen, Mensch, das ist so ein cooles, kleines Gadget und für mich, dass du es wirklich problemlos an entweder einen Beckenständer, aber auch zum Beispiel, du hast eine zweite Snare Drum, an die Snare Drum dran machen kannst, finde ich, hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten damit, um Sachen, die du gerne griffbereit haben möchtest und nicht immer, weil das finde ich immer sehr nervig, du spielst und dann musst du dich erstmal wieder auf den Boden bücken und findest es dann nicht, irgendwelche Geschichten. Dafür ist das Ding also wirklich für mich, ja, ein Traum. Und ich habe das Ding zum Beispiel auch bei mir im Studio, das heißt beim Recorden, du kannst natürlich auch eine Maus drauflegen, wie gesagt, ich arbeite mit einem Trackpad, dass man also nicht immer zum Computer wieder aufstehen muss und zwar auf kleinsten Raum. Nervt immer. Ich habe so ein Percussion-Table, aber der nimmt dann doch immer echt ganz schön Raum und Platz ein. Und da ist für mich diese Lösung vom Oneboard einfach phänomenal. Und von daher, ich habe es ja eben schon angekündigt, es gibt ein YouTube-Video dazu. Checkt das einfach mal aus. Guckt euch das in Ruhe mal an, weil die Ideen sind wirklich klasse dahinter. Da werde ich alles nochmal ganz genau erklären, wie dieses Oneboard System von NBO denn funktioniert. Alle möglichen Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, also reinhören und euch dieses Gadget einfach, was ich wirklich unentbehrlich finde, als Schlagzeuger mal anschauen und vielleicht in Betracht ziehen.
Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind euch sehr dankbar, dass ihr uns immer wieder E-Mails schreibt und damit aktiv auch am Schlagabtausch teilnehmt. Dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Und uns haben wieder einige E-Mails erreicht. Und zwei von denen möchte ich nun verlesen. Ich beginne mit der ersten E-Mail. Hallo ihr beiden. In eurem letzten Podcast, Anmerkung der Redaktion, ist es glaube ich jetzt der vorletzte Podcast gewesen, Anmerkung der Redaktion Ende, hattet ihr um kritisches Feedback gebeten, nachdem ihr Bernhards Mail vorgelesen habt. Respekt, Kritik beantworten, die meisten lieber nicht öffentlich. Ich kann Bernhards Kritik verstehen, ich teile auch seine Einschätzung zu den Interviews, inzwischen spule ich oft vor, verrät diese Formulierung mein Alter. Spannender und unterhaltsamer finde ich Stories wie zum Beispiel, was mache ich, wenn ich ohne Hardware und Sticks beim Gig aufschlage? Ja, das würde mich auch interessieren, ehrlicherweise. Damit kann sich wohl jeder Zuhörer identifizieren, egal auf welchem Level er unterwegs ist. Euer Podcast lebt meiner Meinung nach von eurer Spontanität, mit der ihr euch gegenseitig ansteckt. Was rese ich hier? Indem ihr euch gegenseitig ansteckt. Aus der Chefkoch-Empfehlung Druckluft aus der Dose wurde eine Diskussion, ob sich das wie eine Snare anhört. Super und viel anregender und unterhaltsamer, als wenn es ein vorbereitetes Thema wäre. Gerne mehr davon. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings auch. Leider ist die Tuschaktion nach mehreren Aufrufen kommentarlos im Sand verlaufen.
Ach du Scheiße.
Schade für die lustige Idee. Ich war gespannt, welche Ideen die anderen so eingereicht haben und vor allem, wie ihr die im Podcast eingebaut hättet. Anmerkende Redaktion. Es kommt noch.
Genau.
Also ein guter Tusch muss Weile haben. Der reift wie ein guter Whisky 30 Jahre lang im Fass. Reift überhaupt ein Whisky 30 Jahre lang im Fass? Ich weiß es nicht, weil wiederum so das Halbwissen.
Ich glaube sogar noch länger, ne?
Aber die Tuschaktion ist nicht in Vergessenheit. Sie ruht. Sie ruht, aber sie kommt noch. Und zwar vom nächsten Karneval, versprochen. Ich lese mal weiter. Zum Schluss aber auch Lob. Ja. Ihr stellt nicht nur die teuren Markenprodukte vor, sondern auch mal bezahlbare Perlen, wie zum Beispiel vor kurzem die T-Symbols, die ich vor knapp 3 Jahren für mich entdeckt habe. Klasse Becken für den Preis, aus meiner Sicht auch für Aufnahmen geeignet, wenn man kein Vermögen ausgeben will, kann. Und der Gründer Arbagdal ist super nett und hilfsbereit, wenn man Fragen hat. Ebenso neulich eure Vorstellung der Fame Snare FSB 165, die nun auf meiner Wunschliste parkt und liegt. Auch müssen wir fürs Hören nichts bezahlen. Das heißt, in den Podcast investiert ihr eure Freizeit. Vielen Dank dafür. Viele Grüße, Christoph aus einem Örtchen bei Frankfurt. Ja, lieber Christoph, vielen, vielen Dank für deine sehr, ja doch, lange E-Mail. Wir können mit der Kritik sehr wohl umgehen. Wir diskutieren es gerne öffentlich. Wir haben damit überhaupt kein Problem. Nö. Oder, Dirk? Also ich nicht, du auch nicht, das weiß ich.
Den Podcast machen wir ja nicht für uns. Wir machen den ja für uns alle. Und von daher finde ich das eher gut. Und auch auf die Sachen, die du uns hinweist, da sind wir, glaube ich, mehr dankbar dafür. Weil es gibt uns ja auch Feedback einfach.
Also wir versuchen jetzt auch, nachdem wir die Kritik ja auch bekommen haben, die, sagen wir, Interviews auch so wie heute zum Beispiel abwechslungsreicher zu gestalten, also nicht immer einen
Trommler,
wie er da gesagt hat, einen Profi-Trommler einzuladen. Und auch in der nächsten Podcast-Folge, das kann ich schon verraten, werden wir gar keinen Interview-Gast haben, sondern da werden Dirk und ich uns definitiv die Bälle zuspielen.
Ja, da bin ich jetzt schon gespannt.
Im wahrsten Sinne des Wortes, kleiner Teaser. Aber es hat was mit Bällen zu tun, nämlich. Aber das weiß der Dirk selbst noch nicht. Also so halb.
Ich weiß ja nicht.
Und die Tuschaktion, ja, die ist ein bisschen im Sande verlaufen, das geben
Asche
wir gerne zu.
Scheiße. Ja.
Aber sie ploppt immer wieder auch mal in meinem Kopf auf, dann denke ich mir, mein Gott, was ist denn da los mit uns? Aber das wird auf jeden Fall noch folgen. Also erstmal vielen lieben Dank, lieber Christoph. Und die zweite Mail, die uns erreicht hat, die hat mit dem Beckentest zu tun, den ich letztens mit dem Sabian BFM World Ride hier vorgestellt hatte. Und dazu wird geschrieben. Lieber Timo, Dankeschön für dein Video zur neuen Sabian Beckenserie. Damit bekommt der geneigte Interessent schon mal einen guten Eindruck zu dem Beckenmaterial und deiner Spielweise. Was man dann beim Selbsttest hört, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt wegen Fahrerposition und Zuschauerposition. Ich drücke dir die Daumen für weitere interessante Produkttests mit vielleicht etwas mehr Hintergrundinfos zum verwendeten Testmaterial. Also auch Stöcke, Material, Holzart, Kopfform und Kopfart, eventuell Nylon, Mallets, Beckenfilze oder Moosgummiunterlagen, Kopfhörer, alles Dinge, die den Sound beeinflussen. Deshalb ist der Hinweis zum Selbsttest unbedingt richtig und wichtig. Dranbleiben, weitermachen, es muss ja keine Doktorarbeit werden. Es grüßt aus Förde der Rallye.
Dankeschön.
Lieber Ralli, vielen Dank auch für deine E-Mail. Und du hast natürlich recht, alles beeinflusst den Klang. Das fängt an, wie du schon richtig geschrieben hast, mit den Stöcken. Welcher Kopf, welches Material, welche Dicke, wie leicht, wie lang, wie dünn, wie dick, wie schlage ich drauf, wie, und dann geht's aber weiter. Wie ist der Raum?
Ich glaube, der Raum macht echt.
Du hast auch sogar das Beckenfilz erwähnt. Welches Beckenfilz liegt drunter? Ja. Welches Mikrofon benutze ich?
Absolut.
Wie weit ist das Mikrofon von dem entsprechenden Produkt weg? All das beeinflusst den Klang. Das heißt, man wird niemals, das kann man einfach hier ganz klar sagen, einen komplett neutralen Produkttest wiedergeben können, weil, du sagst es ja auch schon richtig, Rally, die Position macht es auch noch aus. Stehe ich vor dem Becken, hinter dem Becken? Wie weit bin ich von dem Becken weg? Inwieweit ist auch das die Vibration des Gesamtsets? Das heißt, wie ist der Gesamtklang des Gesetzes dazu? Das heißt, man muss das Becken wirklich für sich alleine in einer komplett klinischen Umgebung haben. Und selbst das wäre eine klinische Umgebung, die auch mit der Realität nichts zu tun hat. Also der Selbsttest ist natürlich immer wichtig. Diese Tests, die Dirk und ich machen, sollen immer nur einen ersten Eindruck für euch wiedergeben. Und natürlich können wir auch gerne mal mehr auf die Specs dann eingehen, welche Stöcke wir verwenden, welche Mikrofone wir verwendet haben. Aber all das würde ich auch dann nicht wirklich sagen, sondern das bitte dann in der Beschreibung zu dem Video einfach nachlesen. Da schreibe ich zum Beispiel auch rein, welche Mikrofone ich verwendet habe und auch wie weit die Abstände sind, damit man so einen besseren Eindruck bekommen kann. Da gänzen wir das Ganze einfach noch um, welche Sticks man verwendet, dann ist es noch ein bisschen eindeutiger. Und Kopfhörer musst du ja selbst wissen, was du aufhast, Ralli.
Na, ich glaube, Ralli, vielen Dank erstmal für dein Hörerfeedback. Ein Test, was Timo auch gerade sagte, es kann immer nur auch so ein bisschen auch unsere Sichtweise geben, weil wir spielen in unserem Raum, wir benutzen unsere Stöcker, mit denen ich mich wohlfühle oder je nachdem, was ich von dem Becken raus haben will. Es soll wirklich euch eigentlich mal anträgern und das finde ich das Wichtige, was mich eigentlich so ärgert, hey, geht in die Musikgeschäfte, probiert die Sachen selber aus. Dazu wollen wir euch eigentlich animieren, dass ihr selber raus. Also ich werde das nie, auch heute noch, wenn ich in ein Musikgeschäft gehe, boah, hätte ich das Geld dazu, ich würde da rausgehen, glaube ich, jeden Mal mit einer Autoladung. Weil ich bin immer noch so angefixt vom allen, ich finde alles immer noch so spannend irgendwie. Und dazu wollen wir euch animieren, geht in die Musikgeschäfte rein, es gibt noch tolle, wo man viel ausprobieren kann und lasst das selber mal auf euch wirken. Was Timo gerade sagt, wir wollen euch einfach einen ersten Eindruck davon geben, wie wir die Sachen empfunden haben auch und dass ihr einfach mal selber sagt, oh, das ist vielleicht was für mich, ich check das mal aus. Und zwar nicht online, sondern dass ihr wirklich in die Geschäfte hereingeht oder auch mal Live-Musik hört und auch wirklich, also das finde ich ja zum Beispiel auch YouTube, jetzt mach mal kurz mal off-topic, wenn ich live zu einem Konzert gehe, das Schlagzeug klingt ganz anders, als wenn ich jetzt eine DVD höre oder einen Livestream. Also da höre ich wirklich, wie klingt denn das Becken wirklich? Daher auch, geht zu Live-Konzerten immer wieder, checkt das mal aus, weil es ist so anders, den Trommler live zu sehen. Oder ich finde immer ganz faszinierend manchmal, wenn ich so denke, boah, mein Schlagzeug klappert irgendwie und dann sehe ich echt so ein Profi und bei dem klappert das auch. Jetzt nicht vom Spielen her, sondern einfach so, wo du denkst, weil man kennt ja diesen fetten Studio-Sound und dann hört man wirklich, wie der Schlagzeug wirklich, wie klingt es bei dem, wenn der direkt da drauf spielt und wie es direkt so wiederkommt. Und auch, was du gesagt hast, das habe ich ja vor kurzem selber erlebt in einem Test, da habe ich ja gesagt, hinterm Schlagzeug, also als ich hinterm Schlagzeug gesessen habe, fand ich die Bassdrum, ja, okay. Und dann habe ich echt meinen Schüler spielen lassen, es hat mich umgehauen, wo ich dachte, wo kommt denn der Sound oder der Druck auf einmal her, was ich hinterm Schlagzeug überhaupt nicht gespürt habe. Also es kann immer nur erstmal Timus und meine eigene Empfindung wiedergeben, weil wir spielen es natürlich selber in unseren Räumen, aber wir versuchen euch einfach die Sachen dadurch ein bisschen näher zu bringen. Danke für dein Feedback.
Und ich muss sagen, dass das Sabian BFM Worldwide dann doch sehr kontrovers aufgefasst wurde, vor allem durch seinen Preis. Und das ist aber dann auch bei YouTube und in einigen Foren, wo ich das Video auch gepostet hatte, dann auch sehr kontrovers diskutiert worden. Also dafür ist so ein Produkt jetzt ja auch ganz nett, dass es eine Diskussion anstößt, was benutzt der andere, was benutzt der eine.
Genau.
Vielleicht hat auch die eine oder der andere noch dann Tipps für, ja, Alternativen dazu. Also dafür sind die Sachen ja auch letztendlich da. Aber was Dirk natürlich auf jeden Fall sagt, geht in die Geschäfte, support your locals. Ihr müsst die Dinger selbst hören.
Bam.
Liebe Hörerinnen und Hörer, so langsam neigt sich die 89. Folge dem Ende zu. Aber wir haben natürlich wie immer die Chefkoch-Empfehlung der Woche für euch. Und ich muss jetzt leider anfangen, weil der Dirk irgendwas angesprochen hat wegen Konzerte besuchen. Ich empfehle ein Konzert, was man nicht besuchen konnte. Denn, und vielleicht konnte man es auch besuchen, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man bei YouTube nachschauen kann. Und das ist das Tiny Desk Concert von Justin Timberlake von NPR Music vom 15. März 2024. 25 Minuten, sehr angenehme, schöne Musik, wie ich das empfunden habe. Das Geile an den Tiny Desk Concerts ist ja, dass es ja eben, wie der Name schon sagt, tiny, also sehr klein, dass dort ganz viele Musiker in Justin Timberlakes Fall, ganz viele Musiker, dazu zählen eine ganze Bläser-Section, Schlagzeug, Background-Sängerinnen und Sänger, Keyboarder, also die komplette Band von Justin Timberlake, das ist übrigens The Tennessee Kids, so nennen die sich, dort dann aufgebaut waren und auf diesem beengten Raum erstmal ein paar Hits von Justin Timberlake gespielt haben, dann auch sehr, also was sehr Jazziges, wie ich es empfunden habe. Also eine komplett sehr schöne Mischung und auch interessant, Timberlake spielt selbst teilweise Keys bei diesem Konzert. Er hat zwar hinten in der, wenn man da vorsteht, in der linken hinteren Ecke noch einen Keyboard-Spieler sitzen, aber er selbst begleitet auch teilweise. Und der Drummer dieser Session war Mike Reed. Mike Reed, ich kannte ihn vorher nicht, aber macht einen richtig ordentlichen Job, hat ein sehr, sehr abgespecktes Drumset dort stehen, benutzt etwas Elektronik, hat auch dann teilweise Shaker, die er mitverwendet, anstatt einer Hi-Hat beispielsweise. Also sehr, sehr musikalisch umgesetzt alles von Mike Reed, weil die natürlich nicht so ultra auf die 12 spielen wie in der großen Arena, weil es ja halt eben tiny ist, also sehr klein. Aber der macht einen richtig, richtig ordentlichen Job da. Und wer sich einfach mal schöne Musik 25 Minuten lang gönnen möchte, dem empfehle ich Justin Timberlake, Tiny Desk Concert von NPR Music. Übrigens auch interessant, im ersten Song gibt es einen Cowbell-Spieler. Also, we need more Cowbell. Das war jetzt also meine Empfehlung. Dirk, was willst du heute servieren?
Ja, was ich uns servieren will, hat gar nichts mit Trommeln zu tun, sondern mit dem digitalen Zeitalter. Ich habe total Schwierigkeiten gehabt, im Haus vernünftiges WLAN überall zu kriegen. Ich habe investiert und habe mich dazu entschlossen, jetzt mache ich fast sogar Marken. Ich habe mir den Repeater 6000 geholt. Ja, weil wir haben...
Das klingt eher wie so ein Sportwagen. Ich fahre jetzt den Repeater 6000.
Nein, und der hat echt, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat echt, die haben sich alle beschwert, dass sie alle kein WLAN vernünftig haben. Also zumindest in mehreren Räumen und so weiter. Und oh Wunder, nur in meinem Büro. Es ist super. Oh Wunder. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich muss dem Abhilfe schaffen. Und ja, wie gesagt, hat nichts mit Trommeln zu tun, aber gerade im heutigen Zeitalter, wo ja doch irgendwie alles da drüber läuft, habe ich dann gesagt, okay, ich leiste den mal. Der liegt auch tatsächlich, glaube ich, für 230 Euro. Das fand ich schon eine Hausnummer. Ja, aber...
Ah, für einen Sportwagen, ne?
Für einen Sportwagen ist das dann wieder wenig, gell? Also ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich den Repeater 6000 mir zu holen. Ich habe das gemacht.
Und wie oft hast du den kaufen müssen, damit jetzt überall WLAN ist?
Nee, zum Glück, also bisher erst einmal. Also es ist noch nicht überall, aber es ist auf jeden Fall deutlich tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, hätte ich ganz ehrlich... Ich habe so viel Scheiße schon gekauft in meinem Leben, wie wir alle wahrscheinlich mal. Das hätte ich tatsächlich eher machen können.
Also der Ostflügel hat das Internet, der Westflügel noch nicht.
Der noch nicht, aber der wird noch ausgebaut, genau. Oh, sehr wie schön. Im richtigen Leben, hör mal. Ost. Boah, haben wir jetzt. Oh. Boah.
Nee, nee, nee. Das wär, so ein Ostbashing können wir jetzt hier nicht stehen lassen. Es war auch von mir nicht absichtlich gewählt. Es waren nur die ersten beiden Himmelsrichtungen, die mir eingefallen sind.
Okay. Also ihr Lieben, wenn ihr da Probleme habt, das habe ich echt für gut befunden. Von daher mag völlig nichts mit Schlagzeug zu tun, aber ja, so ist es.
Bam. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Hören der 89. Episode des Schlagabtauschs. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, schreibt eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Schlagabtausch-YouTube-Kanal unterstützt, dort ein Abo hinterlasst und natürlich alles liked, was euch irgendwie da zwischen die Finger kommt. Das gleiche gilt natürlich auch für Dirks und meinen YouTube-Kanal. Schaut auch da mal vorbei, denn dort teilen wir auch noch andere Inhalte, nicht nur Podcast-relevante, sondern wir haben natürlich auch Sachen, die wir neben dem Podcast zu tun, die allerdings dann nichts, und das muss ich dazu sagen, auf dem Schlagabtausch-Kanal zu suchen haben. Das heißt, wenn ihr auch an uns als Person interessiert seid, wovon wir doch mal hoffentlich ausgehen, dann schaut auch da vorbei. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Instagram natürlich mal anklicken und auch mal ein Hallo da lassen, freuen wir uns auch drüber. Ansonsten bleibt gesund, bleibt munter, lasst euch nicht unterkriegen. Ich hoffe, der Sommer zieht jetzt hier bald auch mal ein. Und das letzte Wort gebe ich heute wieder ab an den schon auf heißen Kohlen sitzenden Dirk.
Ja, ihr Lieben da draußen, es sind immer noch stürmische Zeiten und ich beende meinen Podcast anders, weil Tim und ich, wir haben ja eigentlich gesagt, wir möchten echt nichts Politisches drin haben, aber geht wählen. Es hört sich doof an. Ich finde, das ist echt eine wichtige Sache. Gerade für Musiker, für Völkerverständigung, gerade in der Musik gibt es so viel tolle Kulturen und so viel tolle Menschen. Und von daher ist doof. Und das hat vielleicht auch nichts, er hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun, aber das ist mir doch eine Herzensangelegenheit. Da wird bestimmt überall viel falsch gemacht, aber gar nichts zu machen, ist auch blöd. Macht das Kreuzchen an der richtigen Stelle für euch und für Völkerverständigung, für die Menschen da draußen. Und das ist eigentlich so ein bisschen so, womit ich den Podcast mit beenden möchte, weil das echt wichtig ist. Und ja, mir, oder ich denke mal, Timo, dir genauso am Herzen liegt.
Ja, seid Demokraten, genau. Kommt eurer Pflicht nach, denn das ist es tatsächlich.
Ja.
Geht wählen und macht ein Kreuzchen.
Besser hätte ich nicht sagen können. Passt auf euch auf. In diesem Sinne, euer Podcast-Team Dirk und
Timo.
Tschüss.